Ein großes Thema, was uns bewegt in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland, ist, wo betreiben wir eigentlich die KI? Weil es gibt da durchaus schon Standortüberlegungen. Die Frage, läuft so ein Sprachmodell jetzt in den USA oder läuft das eben in Europa? Und eine der großen Bewegungen, die wir als Team tatsächlich auch jetzt angestoßen haben, ist zu sagen, wir brauchen unbedingt ein europäisches Hosting, auch von den State-of-the-Art-Modellen. Und das ist ein Thema, was sich jetzt gerade im Rollout befindet, zu sagen, wir hosten bei uns in den Regionen in Europa, damit wir auch eine europäische Datenhaltung haben, die letzten Modelle von Anthropic und sind damit in der Lage, halt direkt in Snowflake Daten zu verarbeiten, ohne dass die irgendwo anders hingehen. Das habe ich maßgeblich mitgetrieben, auf Nachfrage von wirklich fast jedem Kunden.
Snowflake, Platzhirsch im Data-Bereich und jetzt natürlich auch voll unterwegs im Bereich AI. Und heute haben wir mit Dr. Fabian Gampfer jemanden, der uns mehr dazu sagen kann, denn er ist Principal AI Specialist bei Snowflake. Schön, dass du wieder dabei bist. Fabian, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Ja, Bernhard, schön hier zu sein.
Lass uns ruhig starten mit deiner Promotion. Wir kommen dann natürlich in erster Linie zu deinen Aufgaben bei Snowflake als Principal AI Specialist, ganz klar. Aber selber aus der Wissenschaft kommt, weiß ich, dass es Dinge gibt, auch wenn man es nicht mehr macht, auf die man immer noch stolz ist. Kannst du uns da vielleicht irgendwie so ein, zwei Anekdoten mitgeben? Du hast in Informatik promoviert. Worauf guckst du immer noch ein bisschen stolz zurück?
Ja, total gerne. Und das war eine spannende Zeit. Und ich kann es auch jedem ans Herz legen, das zu machen, der darüber nachdenkt. Und was mich bewegt hat in der Promotion, ich komme halt aus einem FH-Kontext. Ne? Das heißt, ich war immer anwendungsorientiert unterwegs. Und am Ende vom Master habe ich dann gesagt, hey, irgendwie war es das noch nicht für mich. Ich möchte diese Promotion machen. Hab dann doch ein bisschen länger gesucht, um halt auch was zu finden, was zu dem Modus passt, wie ich das machen möchte. Mhm. Und habe dann mit der Promotion gestartet und tatsächlich so eins meiner ersten Projekte war dann auch zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie auch zeigen, dass ich wissenschaftlich arbeiten kann. Und mein Prof hat mich motiviert und gesagt, du Fabian, was du da machst, ist eigentlich ganz spannend, ne? Reich das doch mal ein bei so einem A-Journal, bei so einem Q1-Journal, ne? Und guck mal, was passiert, ne? Und tatsächlich habe ich mich damals mit dem Bereich agile Architekturen beschäftigt, so Enterprise-Architekturen und in dem Bereich eine NLP-Studie gemacht. Und die eingereicht, ne? Was mein Prof mir natürlich nicht verraten hat, ist, wie lange es dann dauert, bis der Review durch ist. Also fast forward, anderthalb Jahre später, das Ding ist angenommen und ja, ist so ein Ding, wo ich immer noch gespannt darauf zurückgucke und sage, hey, ich habe mal Forschung gemacht, ich habe was eingereicht, es wird angenommen, wissenschaftliche Community hat es angenommen.
Ja, High Impact sozusagen, weil danach geht es ja auch in der Wissenschaft, wo publizierst du und du hast es damals geschafft, nach einem, manchmal ist das so, längeren Prozess, das heißt, Reviewer heißt, es gab Dinge, die geändert werden mussten oder einfach nicht unbedingt geändert, aber hinzugefügt werden mussten, so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, so ist es oft und dann musst du nacharbeiten und dann die Reviewer zufriedenstellen, damit die irgendwann einen Haken dran machen.
Ja. Und es ist ja eine ganz andere Welt als das, was ich heute mache. Aber wie du sagst, wo man irgendwie noch mit einer Erinnerung auch drauf zurückguckt und irgendwie stolz drauf ist. Hat Spaß gemacht.
Dr. Fabian Gampfer ist Principal AI Specialist bei Snowflake. Technikverliebt, analytisch und nah dran an der Praxis. Nach dem dualen Studium promovierte er in Informatik, veröffentlichte zu agiler Architektur und sammelte Erfahrungen bei Tech-Schwergewichten wie HP, Cisco und DataRobot. Heute treibt er bei Snowflake KI-Projekte mit viel technischem Tiefgang und strategischem Blick voran. Und abseits davon? Da zeigt er seine Vielseitigkeit. Vom Schachbrett über die Gitarre bis zur Marathonstrecke. Fabian verbindet Fokus, Kreativität und Ausdauer auch außerhalb des Büros.
Ja, und interessant, du kamst aus dem, hast du gesagt, FH, Kosmos. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit oder einfach der Anteil derer, die dann noch promovieren, ja deutlich geringer, als wenn du wirklich schon an der Uni studiert hast. So, das ist einfach so, ne? Das heißt, für dich war das gar nicht so selbstverständlich. Kannst du vielleicht uns mitgeben, was da der Trigger war? Du hast gesagt, du wolltest noch mal wissenschaftlich arbeiten. Mhm. Was war das, die Masterarbeit oder was hat dich da getriggert?
Also es war schon damals im Studium, dass ich hatte einmal irgendwie Spaß daran, ne? Vielleicht wollte ich auch nicht ganz von diesem Hochschulleben loslassen. Das hat ja doch auch irgendwie was. Und eine große Motivation für mich selber war dann auch, in die Lehre später zu gehen. Mhm. Also ich mache das nach wie vor nebenberuflich, dass ich eben als Dozent unterwegs bin.
An der FOM, ne?
An der FOM. Ja. Dann quasi pro Semester einen Kurs mache mit den Leuten. Meinen Studenten was mitgeben kann, auch am Puls der Zeit bleibe, weil das ist ja geht ja auch in beide Wege. Mhm. Und das war so ein bisschen mein Langzeitbild, da mich hinzuentwickeln. Und dafür war die Promotion auf jeden Fall ein guter Schritt,
ja.
um das auszubauen.
Und an der FOM bist du jetzt auch schon ein paar Jahre?
Ja, ich glaube jetzt 7 Jahre in Summe als Dozent, also schon eine ganze Weile. Ja.
Also da hast du auch schon einiges weitergeben können.
Ja.
Sehr cool. Und dann auch mit dem Praxisbezug vorher schon gehabt und jetzt dann bringst du das halt mit. Vor allem hochinteressant, und da kommen wir jetzt mal zu deinem Werdegang auch, sehr viel oder vielleicht ausschließlich kann ich das so sagen, US-Unternehmen. Also das ist interessant bei dir. Ich sehe bei dir HP, Cisco, DataRobot und jetzt Snowflake. Mhm. Das ist schon so offenbar von dir eine Präferenz, sonst würde es ja nicht so bei dir aussehen, ne? Vielleicht kannst du das mal uns auch mitnehmen, weil es gibt schon ein paar da draußen, auch seniorigere Experten, Expertinnen, die natürlich auch ihre Karriere planen, weiter planen wollen, dass du uns mal da so einen Blick drauf gibst, wie du da in der Vergangenheit drauf geschaut hast und aktuell drauf schaust.
Ja. Du, also ich meine, am Ende ist das auch eine Entwicklung und man muss sich halt selber überlegen, was motiviert einen, wo kommt man her? Und ich bin halt so ein Kind der 90er, 2000er Jahre und ich war halt der klassische Nerd, ne? Also irgendwie so Schachclub, Informatik AG, ne? Also das war so mein Kosmos und dann war halt die Frage, was mache ich damit? Naja, Informatik studieren, ne? Das war irgendwie so schon, hat sich angedeutet. Und die Frage war dann halt für mich, in welchem Rahmen mache ich das? Und damals gab es halt von HP ein richtig tolles Angebot, zusammen mit der dualen Hochschule in Baden-Württemberg halt dual zu studieren. Und das war für mich eine total tolle Entscheidung, weil irgendwie so die theoretischen Grundlagen, die kannte ich vor dem Studium schon, aber mir hat halt die praktische Anwendung so ein bisschen gefehlt. Und dann hatte ich mit HP halt ein tolles Unternehmen, wo man national, international rumkommen konnte. Man konnte Projekte machen, man konnte in Hardware reinschauen, man konnte in Software reinschauen. Und für mich war es ein total tolles Ökosystem. Und auch jetzt im Nachgang habe ich halt noch den Bezug zu den Leuten. Also ich war 10 Jahre dann bei HP insgesamt, weil man hat sich einfach ein tolles Netzwerk aufgebaut. Die Leute, mit denen ich studiert habe, die sehe ich heute noch regelmäßig und habe einfach da eine tolle Basis gefunden, bei einem US-Unternehmen in Deutschland zu arbeiten. Also habe total super gute Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, das war ein wichtiger Grundstein.
Ja.
Und dann war halt die Frage, was mache ich als nächstes? Weil irgendwie kommt man ja dann so nach 10 Jahren, zumindest in meinem Fall, bin ich zu der Überlegung gekommen, hey, in welche Richtung will ich weitergehen? Und damals hat sich das schon abgezeichnet, dass ich ein bisschen was mehr Richtung KI machen möchte. Das stand so am Horizont, war ja damals noch deutlich kleiner, als das heute ist. Und mich hat das Thema Pre-Sales interessiert. Also Pre-Sales, Solution Engineering, Sales Engineering, das gibt's ja in verschiedenen Ausprägungen. Aber zu sagen, ich will dabei sein, wenn die Projekte entstehen in den Unternehmen. Also weniger in der Umsetzung, auch ein Stück weit in der Umsetzung, aber halt auf jeden Fall am Anfang auch da zu sein, von technischer, inhaltlicher Seite. Mhm. Und das hat mich dann bewegt, damals zu Cisco zu gehen. Das war auch der Treiber, um bei DataRobot dann wirklich vollflächig auf das KI-Thema einzugehen. Mhm. Und ja, hat mich auch zu Snowflake gebracht.
Du in dieser Zeit dann auch phasenweise in den USA sein, arbeiten?
Also ich habe nie in den USA gewohnt, fest gearbeitet, aber natürlich sind die regelmäßigen Reisen schon mit dabei. Ne? Und das hat auch was mit der Größe des Unternehmens zu tun. Ich würde sagen, je größer das Unternehmen wird und vor allen Dingen die Basis in Deutschland, desto weniger gibt es halt eine Notwendigkeit zu reisen.
Ja.
Und Snowflake hat halt den Charme, wir haben halt eine relativ gute deutsche Präsenz, auch durch das Berliner Engineering Office geprägt. Es gibt ja hier Produktentwicklung, gibt Software Engineering. Ja, und damit ist eigentlich, also wenn man nicht will, dann kann man, glaube ich, auch relativ gut hier bleiben und die Informationen einfach auf anderem Weg
bekommen. Es ist eher eine Option, die da ist.
Ja.
Also die Hürde ist kleiner, dann auch mal in den USA zeitweise zu arbeiten. Aber es ist auf gar keinen Fall so Erwartungshaltung, du musst irgendwie 2-3 Monate im Jahr dort sein. Nein, das war nicht weder bei Cisco, Snowflake, DataRobot oder bei HP.
Nee, ich glaube, das ist glaube ich, was man relativ eigenständig auch gestalten kann.
Ja. Okay. Okay, ja, und kannst du uns noch mal mitgeben, konkret, was waren so die Highlights? Es sind ja etliche Jahre jetzt, du hast viel gemacht und dich auch hochgearbeitet. Du bist jetzt aktuell Principal AI Specialist. Das warst du auch nicht sofort bei Snowflake und das ist ja eine Reise jetzt dahin. Und da ist immer interessant, es gibt meistens so 2-3 Schlüsselmomente, Kannst du da dich für uns einmal dran zurückerinnern? Es muss ja nicht nur Snowflake sein, auch davor schon gerne.
Ja, also dann vielleicht davor, ich meine, ich habe es gerade schon angerissen, so den Übergang zu machen von, ich habe anfangs in meiner Zeit, als ich in der IT in der Praxis angefangen habe, viel Projektumsetzung gemacht. Ne? Also als Consultant, als Entwickler, Projektleitung, Architekt und so weiter in diesen Rollen gearbeitet. Und ich habe damals halt entschieden, dass ich diesen Schwenk machen will Richtung Pre-Sale Solution Engineering. Mhm. Und ich glaube, das war schon ein bedeutender Schwenk, weil ich dann auch gesehen habe, okay, was bedeutet das denn eigentlich auch so ein Projekt zu entwickeln? Ne? Sonst hat man die irgendwie übergeben bekommen, jetzt mach mal. Mhm. Und dann hat man halt eher so diese Vorphasen auch mit dabei, die durchaus ähnliche, aber auch andere Herausforderungen haben. Also ich fand das spannend, das ist deutlich mehr noch geprägt von, würde ich sagen, menschlichen Entscheidungen. Ne? Hinterher wird das Projekt eher logisch, meistens eher so ein logischer Ablauf. Vorneweg ist ein bisschen chaotischer. Aber ich finde das angenehm. Also ist was mir Spaß macht, auch dieses Chaos zu sortieren, sich zu überlegen, welche Menschen laufen da rum, welche Meinungen haben die und so weiter. Also dieser Schwenk war, denke ich, schon relativ entscheidend. Genau, und wenn wir jetzt mal konkreter auf Snowflake eingehen, als Unternehmen finde ich Snowflake spannend, auch jetzt als Mitarbeiter, weil wir halt unglaublich immer noch wachsen, was jetzt im Verhältnis auch zu der Größe. Also man muss sich jetzt mal überlegen, für dieses Jahr sind irgendwie ein bisschen über 4 Milliarden Umsatz geplant und trotzdem wachsen wir noch mit irgendwas zwischen 25% und 30%. Das ist halt für die Größe sowohl vom Umsatz als auch von der Mitarbeiterzahl ist das enorm. Und das bringt halt Herausforderungen mit sich, so im täglichen Doing. Aber es hat halt auch die Möglichkeiten, dann so eine Rolle einzunehmen, wie ich die jetzt mache. Ne? Weil die gab es schlichtweg, als ich vor 2,5 Jahren angefangen habe, gab es die Rolle nicht. Mhm. Und das Team wurde halt Mitte letzten Jahres aufgebaut. Und mit dem, was ich als Hintergrund mitgebracht habe und dann auch, wie ich mich in der Firma aufgestellt habe, war es halt schon so, dass ich die logische Wahl war für die Rolle. Also ich meine, klar gibt es dann auch nochmal einen offiziellen Teil mit einem Bewerbungsprozess. Aber es hatte sich im Prinzip schon abgezeichnet, ja, wenn jemanden gefragt hast auf dem Flur, wer könnte denn die Rolle machen, dann wurde halt mein Name vielfach genannt. Und so bin ich in der Rolle gelandet und ja, habe tatsächlich auch echt Spaß dran, genau die jetzt auszugestalten.
Mhm. Stark, da wollen wir dich gleich mehr zu erfahren. Ganz klar sind wir neugierig. Kannst du uns noch einmal näher bringen, was den Erfolg ausmacht? Weil du hast gerade schon gesagt, 4 Milliarden Umsatzwachstum. Und es ist ja wirklich so, Snowflake spielt in der absoluten Champions League. Also es ist so, wenn du die Hyperscaler dir anschaust und natürlich OpenAI und andere gerade Player im KI-Bereich, klar, die sind jetzt für uns alle bekannt geworden, ist trotzdem auch Snowflake dabei. Also das ist ganz klar, da gibt's nicht viele im Data- und AI-Space, die diesen Impact haben und auch am Ende so erfolgreich sind. Ja, was aus deiner Sicht macht Snowflake denn so erfolgreich?
Ja, also ich glaube, das ist die Frage, was macht Snowflake heute erfolgreich und was hat uns damals erfolgreich gemacht, weil wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre, ein bisschen über 10 Jahre am Markt. Aber am Ende, ich glaube, das Kernthema war, dass es einfach ein sehr, sehr gutes Produkt ist, was unsere Gründer mitentwickelt haben damals und was wir dann mit auf die Reise genommen haben. Und Stand heute, wenn du jetzt über den Teich schaust, also gerade findet unser Snowflake Summit statt, die große Veranstaltung, wo eben bekannt gegeben wird, wie sich die Plattform auch in Zukunft aufstellt. Dann gibt es 3 Schlagwörter, die wir unseren Kunden auch immer mitgeben. Das ist easy, connected und trusted. Das sind die 3 Pfeiler, nach denen wir das Produkt gestalten. Und spannend finde ich dann, wie sich das auch in den Beziehungen in Deutschland eben ausprägt. Wenn man zum Beispiel jetzt mal dieses Thema Trusted nimmt, wir haben halt einfach eine große Kundenbasis auch in Deutschland. Und es wird halt schon immer noch viel Geschäft gemacht nach dem Motto, hey, sag mal, welches Produkt hat denn für dich gut funktioniert? Ne? Mhm. Also die Leute kennen sich ja auch untereinander, Daten- und KI-Space. Die Runde der Experten ist immer noch überschaubar groß. Ne? Und wenn irgendwas an der einen Stelle gut funktioniert, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass irgendjemanden das jemandem empfiehlt. Also über den Weg funktioniert tatsächlich viel Geschäft. Und was ich damals eindrücklich fand in der Zeit, als ich bei Snowflake angefangen habe, erster Kundentermin tatsächlich bei einem größeren Finanzkunden. Und man weiß ja da nicht, was passiert. Ne? Großer Meetingraum, der Chef steht vorne, das Team sitzt drumherum, ne? Alles relativ förmlich. Ne? Und wir dachten jetzt schon, okay, was passiert jetzt? Ne? Man weiß es ja nicht. Ne? Chef steht auf und sagt, also ich möchte das Meeting gerne aufmachen mit den Worten, Snowflake ist ein richtig gutes Produkt, wir sind total zufrieden und wir wollen eigentlich heute nur gerne verstehen, wie können wir mehr mit euch machen? Und wir so, ja, das ist jetzt mal eine nette Überraschung, weil das kenne ich tatsächlich auch aus der Historie anders. Mhm. Ich habe auch schon andere Termine gemacht. Ja. Und das ist schon ein sehr angenehmes Umfeld.
Okay, das Produkt ist einfach extrem gut.
Ja.
Und hat es geschafft, deshalb auch in sehr kurzer Zeit durch Empfehlungen, das hast du gerade ganz klar gesagt, ne, einfach eine wirklich sich reinzuarbeiten in Unternehmen so stark, dass die auch, und das ist das Entscheidende, auch ihr Mandat vergrößern wollen. Das hast du ja auch gerade eigentlich gesagt. So, was können wir noch mit euch machen? Das bedeutet natürlich Neukundenakquise, also Snowflake wächst durch Neukunden, natürlich klar, logisch. Mhm. Aber sehr stark auch, nehme ich an, diese 25-30%, die du da in den Raum wirfst, ist ganz stark auch, weil Bestandskunden nicht nur verlängern, sondern auch mehr kaufen, weil, und das ist wahrscheinlich auch klar, wenn du mehr Daten hast, brauchst du auch mehr Snowflake. So mal ganz platt gesagt. Also wenn, indem du einfach mehr tust und schon bei Snowflake bist, musst du auch mehr bezahlen. Kannst auch gerne korrigieren, aber nehme ich mal so ganz naiv, ist das ja automatisch schon ein sogenannter Login sozusagen. Und dann hast du vielleicht noch weitere Features, Dinge, die du, weil du Snowflake vertraust und insgesamt das Produkt schätzt und oder die Produktpalette schätzt, dass du dann auch tatsächlich mehr freischaltest, mehr einkaufst. Aber so diese Mischung ist es wahrscheinlich, ne?
Genau, also das macht ja schon auch die Dynamik von dem Modell aus. Es ist halt so ein Pay-Per-Use-Modell, dass man dafür bezahlt, was man auch nutzt. Mhm. Und manche sehen das kritisch, also vor allen Dingen Leute, die ein bisschen traditioneller geprägt sind, so nach dem Motto, ich gehe irgendwo hin, ich kaufe was und dann will ich das benutzen und fertig ist. Mhm. Aber ich meine, so funktionieren ja Cloud-Geschäftsmodelle typischerweise nicht. Es ist ja immer so, dass ich eben für die Nutzung bezahle und damit eben auch die Flexibilität bekomme. Mhm. Und unterm Strich für die Projekte ist es aber in 99% der Fälle wirklich sehr positiv. Weil das bedeutet tatsächlich auch, ne, ich bezahle nur für das, was ich auch wirklich nutze. Und ich kenne tatsächlich aus der Vergangenheit eher die Projekte, wo dann gesagt wurde, ich kaufe was weiß ich für x Millionen Software ein und am Ende nutze ich nur 10% davon. Und dann haben wir nach 3 Jahren den Riesenknall, weil wir müssen da nochmal hingehen und nochmal mit denen reden und denen jetzt erklären, warum eigentlich nur 10% der Lizenzen genutzt wurden. Ne? Also das sind so die Effekte, die ich von vor 5 oder 10 Jahren kenne. Die haben wir halt gar nicht mehr. Ne? Wir haben am Anfang ein bisschen mehr Diskussion mit dem Consumption-Modell, das zu erklären. Aber in der Nutzung sind die Leute echt zufrieden.
Mhm, ist sehr effizient, könnte man auch so sagen. Ne? Ja. Okay, dann haben wir schon mal so ein bisschen verstanden. Wir müssen gleich noch in die Tiefe gehen. Die meisten da draußen werden mit Snowflake was anfangen können. Aber jetzt haben wir einen Insider. Da wollen wir natürlich ein bisschen mehr wissen. Ne? Ja. Ist ganz klar. Wenn wir mal noch mal ganz kurz die Brille, die deutsche Brille aufsetzen. Jetzt haben wir hier mit SAP auch einen sehr starken Player, wo ich aber weiß, der Überlapp ist klein. Es ist eher so, Unternehmen können locker beides haben. Ne? Mhm. Das ist so. Das ist, sind jetzt Themen, die sich gar nicht so krass überschneiden. Wir haben auf der einen Seite ERP und ganz viel, was da dranhängt bei SAP. Und dann haben wir mit euch das ganze Data Warehouse und alles, was da dranhängt. Ganz, ganz vieles andere, was du uns auch nochmal erklären kannst. Aber trotzdem, wenn du da einmal drauf schaust, inwieweit macht ihr Dinge anders? Ich will nicht sagen besser, aber wenn du mal, du wirst ja SAP auch immer wieder wirklich auch näher kennen, lernen müssen in Unternehmen. Also dass Kunden halt beides einsetzen und dadurch hast du ja nochmal, glaube ich, eine andere Meinung dazu. Kannst du uns da was mitgeben? Weil SAP ist auch wahnsinnig erfolgreich. Auch das einmal, ich meinte gerade Snowflake, aber auch SAP hat es ja geschafft, jetzt in den letzten, ja wirklich in wenigen Jahren nochmal, wirklich nochmal so einen richtigen Schub hinzulegen. Ne?
Ja, und also ich finde das auch durchweg sympathisch, nur dass wir halt in Deutschland ein Unternehmen wie SAP haben, die führend mit am Softwaremarkt sind. Ja. Und ich glaube, der Fokus ist einfach ein bisschen ein anderer. Ne? SAP hat ja grundsätzlich eher den Schwerpunkt auf dieses Thema transaktionale Systeme, ERP, CRM, du hast es, glaube ich, gerade ein bisschen angeschnitten. Mhm. Und Snowflake war von vornherein ein Werkzeug für analytische Datenauswertung. Das ist natürlich ein Bereich, in dem sich SAP auch bewegt. Und wo es dann auch Überschneidungen gibt. Es gibt auch Partnerschaften hier und da, ne, über Drittprovider, direkte Partnerschaften, dass man halt einfach sagt, okay, für gewisse Zwecke, da will Snowflake gar nicht mitspielen. Ne? Das macht halt SAP in ihren Bereichen. Und immer da, wo es auch um analytische Daten geht, haben wir tatsächlich sehr, sehr viele Kunden, die ihre transaktionalen Daten, die aus der SAP-Welt kommen, dann in Snowflake auswerten. Mhm. Weil wir da einfach das ist unser Home-Turf, Da sind wir auch gut und da haben wir auch, abhängig davon, was man machen will, viele, viele Vorteile.
Mhm. Und dann jetzt, wenn ich zurückschaue, historisch, als ich das erste Mal von Snowflake gehört habe, da war das so als eine Art Multicloud-Lösung oder wenn Unternehmen mehrere AWS und Azure oder GCP haben, haben sie gerne Snowflake genutzt. Damals, so habe ich das wahrgenommen, um zu orchestrieren. Zwischen den Hyperscalern. Das ist aber auch schon Jahre her. Mhm. Nur hier mal so ein bisschen auch in die Historie reinzugehen, weil du hast ja gesagt, Produkt war mega stark, schon am Anfang. Inwieweit ist das richtig? Vielleicht mal so erstmal gefragt. Und inwieweit ist das noch heute richtig, dass wenn Unternehmen, das ist ja die Realität, die meisten haben Hyperscale im Einsatz, wenig on-prem, hoffentlich, einige immer noch, klar, weiß ich, aber Cloud ist einfach normal geworden, aber eben nicht so, dass man sich abhängig macht, sondern Unternehmen suchen dann schon sowohl die Microsoft als auch AWS, als auch die Google und vielleicht noch andere, vielleicht auch deutsche Cloud-Lösungen. Und dann ist ganz oft damals Snowflake erwähnt worden, um dazwischen zu orchestrieren.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor von dem, was wir tun. Vielleicht nochmal auf das Produkt zurück. Warum ist das Produkt eigentlich so gut? Mhm. Also die Kerninnovation, die damals halt kam, ist die Idee zu sagen, hey, wir bauen eine Datenplattform, die nativ ist für die Cloud. Weil das war ja 2012 genau der Move, der kam. Und das haben halt viele das genommen, was on-prem schon da war, und haben das in die Cloud gehoben. Und unsere Gründer haben es halt neu gedacht. Trennung von Storage und Compute. Und das hat am Ende den großen Vorteil, dass ich eigentlich, egal wie viele Daten ich speichere innerhalb der Snowflake, meine Abfragen davon trennen kann. Und dann kann ich halt sagen, okay, ich wachse eigentlich bis ins Unendliche. Ich brauche keine Silos mehr, weil früher hatte man dann, okay, Datenbank ist voll, muss ich halt eine zweite daneben stellen. Das ist komplett weggefallen mit Snowflake. Und das ist auch immer noch ein Punkt, warum Leute momentan den Move zu Snowflake machen. Damals total innovativ, heute mehr und mehr Commodity. Da gibt's auch andere, die sich in diesem Bereich bewegen.
Wenn du Move sagst, ganz kurz, Move von wo zu Snowflake?
Ist tatsächlich noch alles dabei. Also ich glaube, es ist jetzt international auch verschieden. Ich bin ja viel im deutschen Markt unterwegs. Also ich habe tatsächlich noch echt viele Kunden, die dann von On-Prem sich in die Cloud bewegen. Aber auch von eigentlich allem, was in der Cloud schon nativ ist, zu Snowflake. Den Fall haben wir auch. Genau, und jetzt nochmal die Frage zurück zu dem Thema Multicloud. Das war tatsächlich so mit der zweite Innovationsschub, den die Snowflake gemacht hat. Also erst diese Trennung Storage und Compute und dann die Überlegung zu sagen, hey, jetzt haben wir dieses coole Produkt. Was beschäftigt denn eigentlich die Leute, die sich jetzt in der Cloud bewegen? Und tatsächlich ist dieses Thema Vendor-Login, wenn ich bei dem Cloud-Provider bin, schon ein Problem. Mhm. Weil gerade je mehr native Services ich dann von denen nutze, desto schlechter komme ich natürlich weg. Die haben dann wieder Vorteile, aber wenn jetzt ein Unternehmen entscheiden möchte, ich möchte irgendwie von AWS weg zu Azure oder von Azure zu AWS oder wie auch immer, das ist ja ein Riesenaufwand. Ne? Also das macht man nicht mal eben. Das sieht man doch eher selten, dass das passiert. Und da ist Snowflake dann halt eine echt charmante Komponente, weil ich kann das im Grunde relativ leicht orchestrieren. Vielleicht habe ich auch mal eine Akquisition. Ne? Ich bin als Unternehmen auf AWS, mache eine Akquisition, da ist das akquirierte Unternehmen war auf Azure, dann bringe ich mit Snowflake einfach die Daten zusammen. Und das funktioniert wirklich so nahtlos, wie ich das gerade erzähle. Auch als Techniker im Herzen habe ich auch ausprobiert mit Kunden, zu sagen, okay, wir schieben den Account von da nach da und wieder zurück. Das ist alles echt easy going.
Also das ist bis heute tatsächlich noch ein ganz großer Punkt, warum Snowflake, am Ende, meine Frage war auch, erfolgreich so ist oder dann viel im Einsatz ist und wächst. Das ist tatsächlich immer noch so einer der Punkte, Schwerpunkte.
Genau, und wir denken das halt auch weiter mit dem Thema Datenaustausch, ne, weil das ist jetzt nicht dieses Thema Akquise und Wechsel der Cloud, wie gesagt, passiert nicht so oft. Mhm. Aber vielleicht habe ich einen Partner, mit dem möchte ich zusammenarbeiten, der ist auf einer anderen Cloud. Vielleicht habe ich einen Dienstleister, von dem ich Daten beziehen möchte. Vielleicht möchte ich Daten einkaufen. Und dann das Thema Data Marketplace ist mittlerweile in Snowflake halt schon einige Jahre fest verankert, zu sagen, ich kann irgendwo hingehen, habe so ein Repository, das ist durchsuchbar, suche mir meine Wetterdaten, habe demografische Daten, Geodaten, kann das alles einkaufen. Oder auch, was tatsächlich viel passiert, im privaten Teil. Ne? Also, dass du jetzt sagst, Bernhard, ich habe hier, Fabian, ich habe die tollsten Tipps in Münster, wo man hier abends was machen kann, dass du dann quasi daraus ein Data Listing in Snowflake baust und mir das teilt. Ich kann das konsumieren und dann da irgendeine tolle App draus bauen.
Mhm. Und damit sind die Hyperscaler auch keine Konkurrenz, so richtig. Also, gibt es ein bisschen Überlapp, aber im Kern nein, weil Snowflake kommt rein und kann orchestrieren, connecten, du hattest eben gesagt, ne, das ist ja das starke Connect, Trust, Easy, das sind so diese Punkte. Und das tut dann die Snowflake-Technologie im weitesten Sinne, ohne dass die Hyperscaler so als Konkurrenz wahrgenommen werden.
Genau, also es gibt halt mit den dreien, mit denen wir arbeiten, mit AWS, mit Azure und Google, gibt es enge Partnerschaften und dann eben auch gemeinsames Go-to-Market. Natürlich gibt es auch mal hier und da Reibereien, ne? Klar, weil die haben ja dann auch Services, die an der einen oder anderen Stelle überlappen, aber Ich glaube, was immer gut funktioniert, ist einfach die Interessen des Kunden dann irgendwo nach oben zu stellen und zu sagen, hey, das ist das, was die erreichen wollen. Snowflake ist halt für die Teile, bei denen der bessere Fit. Und dann ist die Diskussion meistens relativ schnell beendet und man findet dann eben einen gemeinsamen Weg mit dem Team von dem Hyperscaler, bei dem Kunden erfolgreich in die Projekte zu gehen.
Okay, cool. Jetzt ist AI unser Thema und auch dein Thema.
Ja.
Sag mal, wie bist du da reingekommen, dass da die Menschen sagen, jo, diese Position, das hast du mir ja gesagt, muss durch Fabian am besten besetzt werden. Wie ist das gekommen?
Ja. Genau, also bei Snowflake war mein Weg im Grunde zu sagen, ich starte in der Rolle als Pre-Sale Solution Engineer und hab Kunden begleitet in der Rolle, dann Datenprojekte zu machen, hab Migrationen gemacht, hab Neukunden gewonnen. Das war das tägliche Geschäft, was ich gemacht habe. Und schon damals hat sich abgezeichnet, dass das Thema KI-Projekte mehr und mehr wird. Und dann gibt's ja auch in so einem Unternehmen wie Snowflake verschiedene Möglichkeiten, das auch auszuleben, ne? Also angefangen von Workshops, die man halten kann, von Präsentationen irgendwo auf der Bühne, Kundenprojekte, die man sich in dem Bereich sucht. Und das habe ich nach und nach gemacht. Und war damit dann im deutschen Team einer der Kernansprechpartner dafür. Und als dann das KI-Team, wir sind jetzt momentan als europäisches Team aufgestellt, haben 9 Leute. Damals waren es 3, jetzt sind es 9. Also das Team quasi verdreifacht. Als dann dieser Move kam, war dann klar, hey, der Fabian ist derjenige, welche.
Okay, und mit Gen AI, mit dem Aufkommen, da ging das auch für dich dann so richtig los?
Das war die Zeit, in der ich zu Snowflake gekommen bin.
Ja.
Allerdings muss man auch sagen, dass in den ersten Tagen das noch bei Snowflake relativ klein war. Wir kommen ja als Datenplattform eher daher, Daten zu verarbeiten, Daten zu speichern, für analytische Zwecke vorzubereiten. Wenn man aber mal ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man relativ schnell, dass Daten und KI ja sehr eng zusammenhängen. Und von daher hatten wir einerseits die Kunden, die danach echt viel gefragt haben. Sagen, hey, kann man nicht irgendwie auch ein bisschen KI bei euch machen? Das hat dann so angefangen mit dem Thema Feature Engineering. Wenn ich jetzt meine Sachen für KI-Projekte vorbereite, kann ich das nicht in Snowflake machen, direkt da, wo ich die Daten eh habe. Ne? Mhm. Und über diese Fragen plus dann im strategischen Wechsel auch bei unserem CEO, der Sridhar Ramaswamy ist aktuell unser CEO, kommt von Google, war damals der bei Snowflake, bevor er in die Rolle als CEO gekommen ist, für die AI-Initiative zuständig. Und damit hat das natürlich nochmal einen entsprechenden Boost auch bei uns bekommen.
Okay.
Ja.
Und da auch nochmal nach Trigger von dir jetzt gefragt, persönlich, weil du warst ja, wir haben das eben gehört, Promotion eher im Bereich Architektur, da hast du auch dann dieses Paper geschrieben. Dann ist KI jetzt nicht unbedingt das Naheliegendste. Also natürlich ist ein Hype, und das nimmt man dann schon wahr, dass das auch spannend sein kann, da reinzugehen. Ne? Aber gab es da für dich nochmal einen ganz klaren Punkt, ist jetzt muss ich da angreifen, also so richtig Gas geben? Also weil du hast ja mit Kunden Kontakt gehabt, die haben das nachgefragt, verstanden. Ja. Dass du dann gesagt, okay, wow, das ist jetzt irgendwie, da muss ich irgendwie, ist das so proaktiv von dir dann vorangetrieben worden?
Genau, also tatsächlich beim Arbeitgeber eben vor Snowflake war ich ja Vollzeit auch in der Rolle als Data Scientist unterwegs.
Ach so, okay,
das heißt, hatte ich schon echt ausreichend Background dann und kannte die Projekte. Das war, weil sonst wäre es ein harter Cut gewesen,
ja, ne?
Ehrlicherweise.
Genau.
Das war auch schon ein bisschen eine harte Schule, muss ich sagen. Ich hatte in der Promotion halt thematisch mit KI zu tun. Also ich habe da so NLP-Projekte gemacht, ne, wie man das 2017 gemacht hat, mit so Back of Words, TF, IDF, wo man so ein bisschen Wörter sortiert hat und geclustert hat. Ne. Das war noch deutlich technisch aufwendiger, als es heute ist. Ne. Heute ist irgendwie ChatGPT und hilf mir mal eben. Ne.
Und das hast du, das muss ich mal kurz verstehen, trotz Pre-Sales-Aufgaben immer noch sehr hands-on technisch dann gemacht? Also als Data Scientist, du warst dann auch im Pre-Sales unterwegs, oder?
Genau.
Genau, aber es ist dann erforderlich, um am Ende auch zu überzeugen, dass dieses Technische auch vorhanden ist. Also, dass du da auch wirklich mit, nicht nur sprechen, auch wirklich Rat geben kannst. Und das deswegen, also du musst es ja nicht dann die Hands-on-Arbeit für die Kunden machen. Das nicht, nehme ich an.
Das typischerweise nicht. Ja? Also vielleicht, also um das aktuell, ich kann das vielleicht aktuell am besten erklären, wie das
jetzt spannend.
Von der Arbeit gerade funktioniert. Also ich meine, wir sind ja als Team, wie gesagt, sind wir nicht riesig mit 9 Leuten in Europa. Ne? Das ist jetzt so das Kernteam, was sich um die KI-Projekte bei den Kunden kümmert. Und wir haben den Auftrag, dafür zu sorgen, dass im besten Fall die Kunden mehr KI mit Snowflake machen, wenn man es mal ganz einfach runterbricht. Und wir tun halt alles dafür, was notwendig ist, ne? Und das zusammen halt mit den restlichen Kollegen, die wir so im Team haben. Aber typischerweise ist schon so, wenn irgendwie der Vertriebskollege und der technische Vertriebskollege nicht mehr weiter weiß, dann meldet er sich bei mir. Mhm. Und damit muss ich halt schon irgendwie am Ball bleiben. Einerseits, was passiert in der Welt von KI, was passiert am Markt, wie funktioniert das auch technisch? Und das ist einmal den Überblick zu behalten und dann aber auch in der Lage zu sein, zumindest Dinge prototypisch umzusetzen. Das heißt, mal einen POC zu begleiten. Und man hat ja dann auch beim Kunden relativ schnell mit cleveren Leuten zu tun, was mir auch Spaß macht. Ne? Mhm. Und wird man halt auch gechallenged. Ne? Und das ist so das Spannungsfeld, in dem ich mich da bewege.
Okay, und dann aber trotzdem zurück. Harte Schule, hast du gesagt. Dann einen Schritt zurück. Warum dann auch dann vor Snowflake die Entscheidung, in Data Science reinzugehen?
Mhm. Genau, also das kam im Grunde schon in der Promotion auf, weil auch wenn es inhaltlich nicht der große Schwerpunkt war, ich habe es halt methodisch verwendet. Ne?
Okay.
Also über die methodische Seite in der Promotion kam halt Natural Language Processing und diese ganzen Methodiken. Und ich hatte tatsächlich an der Methodik Spaß.
Okay, verstehe. Ja. Okay, dann wird da auch ein Schuh draus, wie du dann auch bei Snowflake jetzt in diese Principal-Rolle wahrscheinlich gebracht wurdest. Und was machst du dann, jetzt hast du angefangen, das zu erklären, im Kern, also wirklich um zu verstehen, was macht ein Principal AI Specialist, jetzt du, bei Snowflake?
Ja, das ist tatsächlich jede Woche anders. Und das ist auch das Spannende an der Rolle, weil es gibt halt so einen übergreifenden Auftrag, wie gerade schon gesagt, das Thema KI-Nutzung in Snowflake zu steigern. Mhm. Und am Ende bewege ich mich dann entweder intern, ich bewege mich bei den Kunden, ich bewege mich bei Produktmanagement, um das zu ermöglichen. Ne? Mhm. Und das fängt zum Beispiel an damit, dass ich meinen Kollegen intern die neuen Features erkläre, dass ich sage, hey, guck mal bei denen und dem Kunden, machen wir vielleicht Projekte schon in England, schau dir das doch mal an, könntest du das nicht auch mit zu deinem Kundengespräch nächste Woche nehmen? Mhm. Manchmal gehe ich dann auch mit zu den Kunden und dann bin ich in Erstpräsentationen dabei, wo man vielleicht mal mit einem Head of AI spricht. Ich bin vielleicht auch später dabei, wenn es dann darum geht, konkret einen Proof of Concept auszugestalten und begleite den Kunden dann aber auch mit in die Produktion. Weil ganz spannend ist natürlich auch, wenn die Projekte jetzt umgesetzt werden und die Iterationen sind ja momentan extrem kurz, ne? Was auch die Innovation angeht, dann zu sagen, jetzt nach 6 Monaten habe ich das vielleicht implementiert und es fertig ist in Nutzung. Was sind jetzt eigentlich die Learnings daraus? Also dann auch so eine Retro zu machen, einen Debrief und den wieder mitzunehmen zu dem Produktmanagement und dann auch zu sagen, ja, hey, da fehlt noch ein Feature, das müssen wir noch besser machen. Übrigens, das ist richtig cool, lass das, wie es ist, fass es bloß nicht an. All das ist dabei.
Okay, und diese Features, Feature Engineering jetzt als eine Sache, jetzt ist eine Doppelung im Wort, aber wir reden darüber, dass natürlich Snowflake sich erweitert Richtung KI. Und Feature Engineering war eine Sache, die nachgefragt wurde, Richtung KI. Und es sind aber mehrere Sachen dazugekommen mit Sicherheit. Wo werden diese Dinge entwickelt? Ist das in den USA oder auch zum Teil in deinem Team oder in Deutschland?
Also das ist weltweit verteilt. Mhm. Und als Unternehmen, wie gesagt, das finde ich persönlich auch ganz sympathisch. Wir sind ein US-Unternehmen, aber mit europäischen Wurzeln. Also unsere beiden Gründer kommen aus Frankreich, ne? Es gibt einen großen Entwicklungsstandort sowohl in Berlin als auch in Warschau in Polen. Und überall werden die Sachen entwickelt. Tatsächlich von dem AI-Team ist einiges an Entwicklung sowohl in Warschau als auch in Berlin. Und das macht natürlich auch die Arbeit einfach, ne? Weil dann die Wege kurz sind. Wir hatten jetzt im März so ein Customer Roundtable dann bei uns im Berliner Büro organisiert. Dann bringt man mal ein paar Kunden dahin, die PMs, die erzählen, was die alles so vorhaben. Und dann sorgt man für so direktes Feedback. Das sind so Initiativen, die ich dann treibe.
Okay. Und das bedeutet, wenn es auch um neue Themen geht, die eingebaut oder gebaut werden sollen, bist du da auch involviert? Kannst du auch das vorantreiben?
Also ich kann mir natürlich Dinge wünschen. Ja. Am Ende bin ich ja nicht der Geschäftsführer von Snowflake. Also die Entscheidung, die liegt typischerweise woanders. Und wie gesagt, wir haben ja einen Produktmanager dann zum Beispiel auch in Berlin sitzen. Der hat wiederum einen Chef, das ist dann der Head of Product für AI bei Snowflake. Mhm. Und der treibt typischerweise oder segnet zumindest die Entscheidung ab auf großer Ebene. Wie zum Beispiel, partnern wir jetzt mit OpenAI oder nicht? Ne? Wir hatten jetzt gerade Sam Altman auch mit auf der Bühne bei unserem Summit. Und diese großen Entscheidungen, die werden natürlich eher von oben getroffen. Das ist eine strategische Geschäftsentscheidung. Ja. Aber gleichermaßen, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe hier einen Kunden, der baut das, dem fehlt das.
Das wollte ich gerade sagen.
Übrigens, wenn wir das nicht bauen, dann verlieren wir den Kunden. Ja. Oder wenn wir das bauen, gewinnen wir noch 5 weitere. Ja. Das sind genau die Themen, die ich mit beeinflusse. Die entwickle ich nicht, aber die gebe ich dann an den Produktmanager weiter. Ich habe jetzt auch morgen zum Beispiel mit dem Entwicklerteam aus Warschau einen Call, wo es einfach dann um so sehr technisches Feature geht. Das
Weil das hatte ich gerade im Kopf.
Ne? Ja.
Der große Vorteil bei dir ist ja sozusagen der Kundenkontakt und das Wissen, was brauchen die, und nicht so von oben herab Elfenbeinturmmäßig zu entscheiden, ah, okay, KI ist ein großes Thema, jetzt bauen wir mal dieses oder jenes. Nein, du kannst ja feedbacken, bekommst ja auch das Feedback der Kunden. Was wollen die eigentlich haben? Ne? Und dann das vorantreiben, ist schon etwas, was du tust. Natürlich, welche Wege das dann nimmt, schon klar, das Unternehmen ist groß, Snowflake, muss man sehen, aber es ist schon so, dass du ja an der Front, kann man so sagen, bist und mitbekommst, was auch in Sachen KI gefordert wird. Gibst das weiter und dann wird das auch mal gebaut. Kann durchaus sein, wenn das insbesondere mehrere Kunden wollen.
Also ich freue mich natürlich immer, wenn was gebaut wird, aber tatsächlich klappt das auch. Also das muss ich schon sagen. Ne?
Also, du wirst gehört.
Das ist schon immer so ein bisschen ein Kampf, ehrlicherweise, dann auch diese Sachen einzusammeln, mit den die Erwartungen zu managen. Ne? Und dann, jetzt habe ich das schon 5-mal weitergegeben, es ist immer noch nicht da. Und wenn dann irgendwann die Meldung kommt, ja, hier, das Jira ist auf Implemented, das geht ins Release rein. Ich auch so, die kleinen Erfolgsmomente.
Ja, das ist vielleicht auch ein guter Aufhänger nochmal, weil ich hatte eingangs gefragt, worauf bist du auch stolz?
Ja.
Richtung Forschung guckend. Worauf guckst du denn jetzt auch stolz zurück oder was freut dich? Sagen wir es vielleicht mal nicht so übertrieben, ne? Weil nicht jeder fühlt sich damit wohl zu sagen, darauf bin ich jetzt mega stolz. Aber einfach sag mal, worüber freust du dich besonders, dass das jetzt zuletzt gebaut wurde mit deinem Zutun? Dass du das vorangetrieben hast? Oder was ist jetzt gerade dabei, vielleicht auch ausgerollt zu werden, dank dir?
Ja, also ich glaube, eins der ganz großen Themen ist, jetzt muss ich gucken, dass ich kein Beispiel rauspicke, was zu kleinteilig ist. Aber ich habe eins, denke ich, was halbwegs nahbar ist. Also ein großes Thema, was uns bewegt in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland, ist, wo betreiben wir eigentlich die KI, ne? Weil es gibt da durchaus schon Standortüberlegungen. Die Frage, läuft so ein Sprachmodell jetzt in den USA oder läuft das eben in Europa? Und eine der großen Bewegungen, die wir als Team tatsächlich auch jetzt angestoßen haben, ist zu sagen, wir brauchen unbedingt ein europäisches Hosting, auch von den State-of-the-Art-Modellen. Und das ist ein Thema, was sich jetzt gerade im Rollout befindet, zu sagen, wir hosten bei uns in den Regionen in Europa, damit wir auch eine deutsche Datenhaltung oder eine europäische Datenhaltung haben, die letzten Modelle von Anthropic, und sind damit in der Lage, halt direkt in Snowflake Daten zu verarbeiten, ohne dass die irgendwo anders hingehen.
Mhm. Ja. Und das hast du maßgeblich?
Genau, das habe ich maßgeblich mitgetrieben, auf Nachfrage von wirklich fast jedem Kunden. Ja. Man muss schon sagen, es gibt Vorbehalte, dann halt die Daten in die USA zu übertragen, vollflächig. Ja. Und da ist einfach, das ist einfach ein Geschäftsvorteil auch für uns, wenn wir sagen, wir machen da ein Hosting in Europa.
Mhm. Okay, hoch spannend.
Ja.
Und kannst du uns noch Beispiele geben, musst ja nicht Namen nennen, um das noch anfassbarer zu machen, woran du jetzt aktuell arbeitest? Also wir haben jetzt so, sagen wir mal, grob verstanden, worum es geht, aber vielleicht nochmal anfassbar gemacht. Aus wirklich Projekten, Kunden, die du kennst. Vielleicht kannst du sogar hier und da mal Namen nennen. Das ist bestimmt spannend für uns alle hier.
Ja, also so ganz grob gliedern sich die Projekte, die ich mache, in 3 Kategorien. Das eine, fangen wir mal ganz vorne an, ist das Verarbeiten von unstrukturierten Daten. Weil, das weiß jeder, der sich immer mit der Datenwelt beschäftigt, nur ein endlicher Teil der Daten ist vorstrukturiert. Das, was wir heute irgendwo in Tabellen haben oder in Formaten, die wir schon in Datenbanken gespeichert haben. Und 80% und mehr, je nachdem, welche Studie man glaubt, ist unstrukturiert. Und das halt besser nutzbar zu machen und einfacher nutzbar zu machen, geht halt mit KI. Und auch viel, viel einfacher, als ich das in meinen Anfängen mit Data Science gemacht habe.
Und das sind aber, du meinst vor allem Texte, ne?
Texte, ja. Bilder, Audio,
Okay, also doch das ganze.
Also schon das ganze Programm.
Portfolio. Okay. Weil viele reden von unstrukturiert und meinen eigentlich nur Texte. Das stelle ich jedenfalls oft fest.
Ja.
Was auch fair ist.
Ja.
Ne, es sind immer viele Dokumente da draußen, aber du meinst, nein, es geht tatsächlich jetzt bei euch, bei dir konkret, wirklich um das ganze Programm,
wenn wir unstrukturiert sagen. Ich glaube, Texte sind halt erstmal die low-hanging fruit. Ich meine, man muss ja irgendwo anfangen. Ne?
Ja.
Und wir haben Ende letzten Jahres einen größeren POC gemacht, einfach mit Kunden, Kommunikationsverarbeitung. Ne? Also klassisch das, was fällt aus so einem Ticketsystem raus, das waren Finanzkunde, die relativ viel Kundeninteraktion haben. Also so Größenordnung 50.000 E-Mails pro Monat. Und das musst du ja erstmal strukturieren. Und da hast du vielleicht auch Qualitätsanforderungen. Da sind noch Dienstleister dazwischen. Da wird ein Teil von automatisiert. Das kann man natürlich dann KI und Snowflake schön verwenden, ne? Die Daten reinbringen. Dafür sind wir ja da. Und dann auszuwerten, hey, was ist denn eigentlich ein Thema bei den Kunden diesen Monat? Gibt es irgendwas, was total häufig aufkommt, was letzten Monat nicht da war? Was sind die Kunden, deren Probleme am Ende von der Interaktion nicht gelöst wurden? Und all diese Fragen kann man jetzt halt sehr, sehr einfach mit einem Prompt stellen. Und was wir dann mit Snowflake machen, ist halt ein Werkzeug bereitzustellen, was dann in dem Fall jetzt auch ein Business-Analyst nutzen kann.
Ja.
Und diese Fragen da reinzutippern. Ne?
Mhm.
Also musst nicht 9 Monate Projekt machen, um halt diese Schlüsse dann irgendwie zu verkoden, sondern es kann halt jemand machen, der eher eine Analystenaufgabe hat.
Okay, werden also, da manchmal so Citizen Data Scientist genannt oder so, aber wir wissen, was du meinst, dass einfach die enabled werden, empowered werden, selbst diese Dinge zu tun.
Selbst die Dinge zu tun und vor allen Dingen auch schneller zu tun. Ne? Weil Citizen Data Scientist, das gab es ja auch schon vor GenAI, aber auch da war es dann immer noch relativ aufwendig. Und jetzt ist am Ende ein Prompt, ne? Dann kannst du halt fragen, okay, such mir mal die von letzten Monat, die ganze Menge der Interaktionen und darüber suche ich und kann dann im Grunde direkt die Fragen von dem Head of Customer Experience zum Beispiel
beantworten. Ja, aus diesen 50.000 plus E-Mails oder was auch immer da die Datenmenge ist.
Ja, genau. Ja. Mhm. Also das sind so zum Beispiel Projekte, die wir machen im Bereich unstrukturierte Daten.
Ja, Nummer eins.
Nummer zwei ist Agentic AI. Das bewegt schon auch die Datenwelt bei Snowflake.
Ja.
Nämlich die Frage, wie kann man einen intelligenten Mechanismus bauen, der Entscheidungen treffen kann, der Daten irgendwo abholen kann, sie wieder irgendwo hin verschicken kann. Also eine gewisse autonome Intelligenz zu bauen. Und unser aktuelles Angebot bezieht sich da vor allen Dingen darauf, Daten abzurufen. Weil Realität ist nun mal, Kunden haben viele Daten in Snowflake, ob es jetzt strukturierte oder unstrukturierte sind. Und wenn ich jetzt eine KI nutzen kann, und da kann ich reinfragen, gib mir mal die Vertriebsdaten aus dem letzten Monat, sortiert nach Produkt und wo die Kunden Probleme hatten, weiß der Geier was. Und die KI ist automatisch in der Lage, das zu beantworten, hat das halt für viele, viele Workflows einen großen Vorteil.
Und können die Kunden diese Agenten selber bauen oder sind die, oder sind die schon da?
Die sind schon da und sind dann bereit, konfiguriert zu werden.
Okay.
Das ist die Idee halt, dass man schnell einsteigen kann, wenig Aufwand, nicht super viel Expertise braucht, um halt so einen Service bereitzustellen.
Mhm.
Ja. Und das, um da ein Beispiel zu nennen, da haben wir auch öffentlich Referenzen zu, zum Beispiel von Siemens Energy, die den Mechanismus genutzt haben, um in dem Fall unstrukturierte Daten nach Snowflake zu bringen, 800.000 Dokumente aus dem R&D-Bereich. Und die dann durch Snowflake indexiert werden, die werden vorbereitet und können dann durch die Nutzer abgerufen werden. Entweder ad hoc, das heißt über den klassischen Chatbot, dann gehe ich rein und stelle eine Frage und bekomme dann die relevanten Antworten aus den Dokumenten zusammengefasst. Oder aber auch, was wir mehr und mehr sehen, dass das halt strukturiert vorverarbeitet wird. Man kann ja die LLMs auch im Batch laufen lassen und dann vorgefertigte Reports aus diesen Dokumenten generiert.
Mhm.
Ja.
Okay.
Genau, das war also
strukturierte
Daten, Agentic AI. Und das dritte Feld, in dem ich mich immer noch gerne und viel bewege, ist tatsächlich Data Science. Also egal, was es jetzt ist, ob es ein Forecast ist, ob es irgendwie eine Classification ist, ne, ob es die klassischen Regressionsthemen sind, das ist ja nicht weg, ne, weil jeder wird das auch schon mal ausprobiert haben. So, dass der GenAI-Chatbot ist ja nicht so besonders gut im Rechnen. Das ist ja inhärent eine Schwäche dieser Technologie. Und dafür macht tatsächlich immer noch Data Science Sinn. Also die meisten Projekte, die ich realistisch habe in dem Bereich, ist wirklich Zeitreihenanalyse, Forecasting. Da braucht man halt einfach Prognosemodelle. Und auch das macht einen Teil meiner Arbeit aus.
Okay, und Teil heißt auch signifikant. Also diese drei Bereiche sind ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Oder ist das
Mit unterschiedlichen Schwerpunkten tatsächlich. Mhm. weil die Agentic AI ist natürlich der totale Hype gerade. Mhm. Tatsächlich ist die Realität, sind die anderen beiden Bereiche größer, ne? Also das eine fragen alle nach und das andere machen alle.
Ja, okay.
Genau. Fair. Aber Data Science, also das Klassische, wo man denkt, es wird vielleicht so ein bisschen verdrängt, macht mit Sicherheit noch ein Drittel aus.
Mhm. Und dann auch so von der tagtäglichen Realität her gefragt, ihr habt ja Implementierungspartner, Unternehmen, die dann Snowflake auch in Unternehmen bringen, ne? Mhm. Wie ist da die Zusammenarbeit dann für dich jetzt konkret? Also wirklich in deinem Daily Doing, es gibt dann die Werkzeuge, Snowflake, es gibt die Kunden und oftmals nicht eine direkte Connection oder was heißt oftmals, es ist mal so, ne? Es gibt Kunden, die direkt euch einkaufen, nutzen, aber es gibt auch immer wieder Unternehmen dazwischen, also ich meine jetzt konkret eben IT-Dienstleister,
ja, absolut,
die dann Snowflake in diese Unternehmen reinbringt.
Genau, und tatsächlich jetzt auch bei euch auf dem Festival in Münster habe ich mit vielen der Implementierungspartner gesprochen, da waren ja auch echt viele vor Ort.
Ja.
Und tatsächlich, das ist eins der Hauptwege, wie Kunden zu Snowflake kommen.
Ja.
Weil letztlich, klar, ist das Ganze einfach zu nutzen, aber um dahin zu kommen, braucht man ja ein Projekt und dann braucht man Skaleneffekte und dann sich jemanden reinzuholen, der das vielleicht schon mal woanders gemacht hat, macht ja total Sinn.
Ja.
Und ja, mit denen arbeite ich hier und da zusammen, weil was wir auch feststellen ist, dass die Dienstleister sich ein bisschen umorientieren. Ne? Es gibt welche, die sagen, hey, wir haben zumindest mal jemanden geschaffen, der sich konkret nur auf AI fokussiert. Wir haben sogar Beispiele, wo es Leute gibt, die konzentrieren sich nur auf Snowflake AI. Wäre natürlich cool. Ne?
Mhm.
Und es gibt ja auch neue Partner dann für uns in dem Feld, ne, die vielleicht vorher nicht viel mit Snowflake zu tun hatten, aber jetzt mehr und mehr merken, hey, wird ein relevanter Player im AI-Bereich, dann gehe ich auch mal auf den Fabian zu. Also ich würde sagen, so von meinem Doing in der Woche, ja, vielleicht so 5 oder 10% verbringe ich schon mit den Partnern, auch im Austausch, um ja denen Dinge zu erklären, vielleicht bei Projekten zu unterstützen, wo ein Partner involviert ist. Schon ein gewisser Teil, wobei wir auch eine Partnerbetreuung noch haben. Ne? Also ich bin jetzt ja nicht 100% auf die Partner fokussiert.
Ja.
Glaube ich schon genug Stakeholder.
Ja.
Und dann, die haben auch immer noch einen Hauptansprechpartner, der die eigentlichen Vertragsbeziehungen dann managt.
Okay, aber ich kann mir so vorstellen, wenn es technischer wird, dann holt dich der Partnermanager rein. Okay. Und so kommst du auf diese 5-10% Zeit gewissermaßen, die du auch mit Implementierungspartnern sprichst.
Genau.
Okay. Sehr interessant. Das heißt, da, du meintest ja viele Stakeholder, das ist interessant. Du hast also intern viele, klar. Mhm. Dann hast du Implementierungspartner, die IT-Dienstleister und so.
Genau.
Darf man sie nennen. Und dann auch die Endkunden, die Unternehmen, die dann Snowflake einsetzen, die dann auch wiederum Fragen haben, dass dann auch immer mal wieder zu dir kommt, wo du dann sogar Hands-on-Arbeit hast.
Genau.
Obwohl natürlich die Kunden den großen Teil der Hands-on-Arbeit machen werden.
Oder die Implementierungspartner.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Die ja haben ein ganz klares geschäftliches Interesse, Projekte daraus zu machen und sind dann im Normalfall auch mehrere Monate dabei, zum Beispiel Data Science für die Kunden oder mit den Kunden zu entwickeln. Aber es kann dann durchaus sein, dass wenn die an Grenzen stoßen, dass dann wieder Fragen kommen, ne? Oder wenn einfach Dinge, Bugs oder was auch immer, ne? Dann wirst du wieder eingeschaltet.
Absolut. Und ich meine, wir haben glücklicherweise auch einen Support-Prozess. Ne? Also bitte nicht alle Bugs bei mir abladen.
Deswegen schmutzest du gerade so.
Genau, aber tatsächlich, wie gesagt, dann, wenn eben ein Feature fehlt oder irgendwas, vielleicht so regionale Datenverarbeitung, wir haben auch Kämpfe gefochten, was das Thema deutschen Sprachsupport in KI-Modellen angeht. Ne? Das ist ja auch ein Thema, was eben wächst, ne? Oder generell europäischer Sprachsupport. Das sind so Themen, die dann auf jeden Fall bei mir landen. Und dann ja entweder auf Nachfrage vom Kunden, vom Partner etc. Oder ich bin tatsächlich ja auch ein bisschen unterwegs auf den Veranstaltungen. Da werde ich auch immer wieder angesprochen. Und ja, höre einfach gerne, was die Leute mit Snowflake machen, um einerseits zu verstehen, hey, was läuft gut? Super cool, freue ich mich auch immer die positiven Geschichten auch zu hören.
Mhm.
Oder aber auch, wenn Dinge nicht zu funktionieren, die einfach in die richtigen Kanäle zu geben.
Mhm. Okay, was ist so das nächste oder aktuelle Richtung KI, was du machst, baust? Kannst du da irgendwas uns verraten?
Jetzt aktuelle Projekte, die anstehen.
Mhm.
Boah, also jetzt muss ich mal gucken, ein schönes Beispiel rauszugreifen. Tatsächlich ist das echt jede Woche auch eine Überraschung, ne? Was haben die Kunden vor? Weil am Ende stellen wir eine Plattform bereit und inspirieren die Kunden, sagen, hey, guck mal, das können wir, das machen andere, jetzt machen wir was damit. Und ich finde diese Momente ganz spannend, dann von Leuten zu hören, ja, wir haben jetzt das und das vor, ne? Würde das funktionieren? Und dann geht man in so ein Brainstorming rein, überlegt sich, passt das, passt nicht. Und ein Projekt, was sich jetzt gerade so anbahnt, ist mit einem größeren Medienhaus. Und die haben halt auch das Thema, dass sie wirklich viel strukturierte und unstrukturierte Daten haben und versuchen möchten, das besser zusammenzubringen und daraus neue Datenprodukte zu bauen, was natürlich spannend ist. Die haben sowas wie Lesezahlen, Abozahlen, welche Artikel geklickt werden etc. Und dann natürlich auch ein riesen Archiv von alten Artikeln, die dann wiederum in Text- und Bildform vorliegen. Und die ist jetzt eine ganz konkrete Idee, das halt in Snowflake zusammenzubringen, ne, in den ganzen Services, die wir haben, um das dann besser abrufbar zu machen, auch für die Konsumenten. Also das finde ich ganz spannend. Und vor allen Dingen, wenn man dann nicht nur von irgendwie 5000 Zeilen spricht, sondern auf jeden Fall in den Millionen, sowohl bei den strukturierten und auch unstrukturierten Daten unterwegs ist, wird es ja auch technisch spannend. Also das sind so die Dinge, die mich dann auch begeistern, wo ich dann auch immer mal am Ball bleibe und versuche, diese Projekte wieder anzuschieben.
Okay. Du hast gerade erwähnt, Datenprodukte. Kannst du uns da auch noch mal jetzt ein bisschen zurück, weg von KI, dieses Buzzword Data Mesh bedienen? Wie weit da Snowflake mitspielt in diesem ganzen Kosmos, wie ich, ja, wir reden ja mal, das ist ein Riesenthema ja auch, ne? Datenprodukte, Data as a Product und dann Datenproduktmanagement und all das. Da mal.
Ja, also ich kann da gerne was zu sagen, aber vielleicht wollt ihr irgendwann noch mal eine zweite Folge mit uns aufnehmen. Achso, also ich habe einen ganz fantastischen deutschsprachigen Kollegen, den Matthias.
Achso, dann so, oh, den lieber dazu. Den, okay.
Dürft ihr gerne noch mal einladen.
Das heißt eigentlich Haken dran, großes Thema.
Ja, so. Ja, das ist ein großes, also wir haben wirklich jemanden in Deutschland dafür sitzen, der nur das Thema bedient.
Okay.
Bei unseren Kunden. Und
also dachte ich mir auch fast, und deswegen wollte ich das einmal loswerden.
Ist,
okay.
ist ein Riesenthema für uns. Ja. Wie gesagt, gerade mit diesem Marktplatzgedanke. Ne?
Ja.
Wir haben jetzt gerade diesen
den Marktplatz. Hast du auch eben angeschnitten, kurz. Marktplatz hast du reingeworfen.
Genau, wir haben einen Marktplatz extern gestartet, dass du halt quasi reingehen kannst, um irgendwo extern Daten einzukaufen. Und wir haben den jetzt so gebaut und gerade auch rausgebracht, dass der auch intern verfügbar ist. Das heißt, jetzt zu großen Unternehmen wie Siemens kann dann hingehen und sagen, okay, Abteilung A baut ein Datenprodukt, Abteilung B bezieht das, hat vielleicht noch eine Verrechnung, die dazu gehört, etc. Das ist alles dann mit drin.
Okay, na gut, dann müssen wir da nochmal die weitere Einladung spielen. Wir sind jetzt auch schon so ein bisschen Richtung Ausblick und weiteren Themen gekommen. Ja. Bevor wir da aber weitermachen, will ich dir mal ein paar, du bist vorgewarnt gewesen, kurze Fragen stellen. Und die Idee ist, du musst dich entscheiden. Das heißt, bitte wirklich für eine der beiden Optionen entscheiden und kurz antworten.
AGI, Chance oder Gefahr?
Oh, da fangen wir direkt so richtig hart an.
Jetzt, also hier erstmal erklären, AGI, Artificial General Intelligence, ne? Und nichts anderes. Da gibt es auch ganz tolle Memes zu. Kann ich sehr empfehlen, da mal auf die Suche zu gehen. Genau, aber ich sehe es tendenziell eher als Chance aktuell, was passiert, weil ich glaube, die Erfahrung zeigt auch, technischer Wandel lässt sich eh nicht aufhalten, egal was man versucht. Und von daher, denke ich, muss man die Chance sehen, gleichmäßig auch die Gefahren im Blick behalten.
Ja, und das hast du so ein bisschen angeschnitten tatsächlich mit dem Thema, das du vorangetrieben hast, wo jetzt zum Beispiel Anthropic dann maßgeblich reinkommt, dass hier Datenschutz, Sicherheit, wo liegen die Daten, wo fließen die Daten hin, das hängt ja irgendwo auch dann mit dem Thema Gefahren, Herausforderungen zusammen. Nicht über die AGI, aber mir ist klar, dass das bei dir mitschwingt. Ne?
Ja.
Okay, nächste.
War das kurz genug, die Antwort?
Absolut.
Das war Sanity Check.
Genau, also wir wollen ja nicht eine Ja-Nein-Antwort haben.
Okay. Oh, Tech oder Sales? Naja gut, das ist jetzt für mich eine schwierige Frage, welcher Tech-Sales mache. Nee, genau, also auf jeden Fall beides. Und ich glaube auch, dass beides spannend ist. Tatsächlich, wie gesagt, ich komme eher aus der Umsetzung, bin dann bewusst auch in den vertrieblichen Teil gegangen, einfach weil ich das nochmal eine ganz spannende weitere Perspektive finde, die dann dazu bekommt. Wie kommt es eigentlich zu einer Entscheidung, ein Softwareprodukt A einzuführen und nicht Softwareprodukt B?
Okay, aber du musst dich entscheiden? Also wenn du dich entscheiden musst, zwischen, das machst beides natürlich, Pre-Sales, okay, weil wenn du dich entscheiden musst und du wirklich nur noch die eine Sache machen könntest, was wäre das?
Dann auf jeden Fall Tech.
Ja, okay, gut, die Antwort wollte ich von dir schon auch haben.
So. Evergreen oder Exit? Da müsst ihr ein bisschen was zu erklären.
Ja, also das ist jetzt auch vor allem Startup-Founder trifft das, aber auch für dich jetzt, wenn du deine Karriere weiterspielst, sag uns einfach mal, wie du das denkst. Also willst du Richtung Top-Level-Management gehen, so in diese Richtung, oder willst du auch weiterhin fachlich fachlich am Start sein? Also das ist so eine Frage, die viele irgendwann, gerade so in der Seniorität, wo du dich befindest, ganz klar haben. Werde ich reiner Manager oder bleibe ich auch noch hands-on? Wir können die Frage in diese Richtung auch drehen.
Ja, ja. Ich glaube, also ich sehe das immer relativ opportunistisch, ehrlicherweise. Und mir macht die Rolle, die ich gerade mache, total Spaß. Mhm. Und ich denke, die Frage ist halt auch, wo dreht sich das Ganze jetzt hin? Ne? Bei Snowflake, wenn das Team jetzt wächst, ne, das heißt, da irgendwie eine leitende Rolle zu übernehmen, ich meine, wäre für mich auch eine Option. Ich glaube nicht tatsächlich, dass ich im Top-Management bei einer Snowflake landen werde. Da sind wir wieder bei dem Thema, da müsste ich wahrscheinlich in die USA ziehen. Mhm. Der Bezug zu den eigentlichen Projekten und den fachlichen Themen macht mir zu viel Spaß aktuell. Mhm. Ob das in 5 Jahren anders ist, schaue ich dann, wenn 5 Jahre später ist.
Okay. Klar, 5 Jahre ist weit, aber manchmal hat man schon so eine Idee im Kopf und noch eine Leidenschaft entwickelt und dann diese Richtung, wohin es geht. Und es ist ja auch gar nicht so, jetzt mit einem Überblick, den wir haben, zum Glück so, in Deutschland wacht da auf, dass du, wenn du Karriere machen möchtest, nur Management bleibt. Also gerade der Titel Principal ist so einer, den ich vermehrt sehe. Also Richtung dann auch mit einem fachlichen Bezug, dass man dann zum Beispiel Principal Data Scientist ist oder so. Ja, bei dir heißt der Titel jetzt ein bisschen anders, aber dass man das schon sieht, vermehrt, hey, wir wollen auch die Möglichkeit geben, ganz weit zu kommen, also auch mehr zu verdienen und mehr Verantwortung zu übernehmen, all das, was man sucht in der Karriere, ohne zwingend Manager oder Managerin zu werden. Ne? Und das ist das Schöne, dass man sich wirklich entscheiden kann, auch wenn man sehr ambitioniert, so wie du, du bist sehr ambitioniert, ne, das ist ja klar, das kommt ja raus, dass man da wirklich die Chance hat, in beide Richtungen zu gehen.
Ja, und absolut,
ja. Und im Moment ist deine Tendenz, wer weiß, was in 5 Jahren ist, halt nicht zwingend das reine Managen. Das ist eigentlich
paraphrasiert. Genau, also wäre für mich jetzt keine zwingende Anforderung.
Ja. Das ist das, wenn ich das einmal mal interpretieren darf, nochmal, was du sagst. Ja.
So, Moment. Also, Ausdauer oder Kraft? Ausdauer. Also dann auf jeden Fall Ausdauer von den beiden. Also ich bin Läufer, 2-mal Marathon gemacht, momentan eher dann auf der Hälfte der Strecke unterwegs. Das reicht mir gerade. Mhm. Aber ja, das ist eher meine Leidenschaft, als in die Muckibude zu gehen, wenn ich es mal so interpretieren darf. Okay. Lambo oder Weltreise? Naja, ich bin überhaupt kein Automensch, deswegen auf jeden Fall Weltreise. Also ich bin auch mit der Bahn zu euch gekommen. Das ist mein liebstes Verkehrsmittel aktuell. Von daher Weltreise. Ich weiß nicht, ob ich Weltreise mit der Bahn machen würde. Ja, das ist nochmal eine andere Frage.
Aber mit dem Lambo auch nicht.
So. Netflix oder YouTube? Ach, ich darf nicht beides sagen, ne?
Nee.
Boah. Beides hat seine Momente. Beides ist manchmal anstrengend. Werbung nervt bei YouTube, Netflix.
Aber das kannst du ja bei beiden haben, ne? Je nachdem, was du bezahlst.
Vielleicht habe ich einfach gerade die Abo-Kanzellation so, dass meine Entscheidung da beeinflusst.
Letzte Frage,
okay. Ja. Oh, jetzt habe ich auch die längste erwischt wahrscheinlich wieder. Programmierfähigkeiten wichtiger oder nicht entscheidend? Naja, ich glaube schon wichtig. Ich denke, man muss halt immer noch verstehen, was man programmiert. Und das ganze Thema Vibe-Coding ist natürlich
gerade
ein Thema. Gebe irgendwo rein und lass irgendwie alles automatisch bauen, aber dann kommt am Ende was raus. Und wenn ich nicht mehr verstehe, was der eigentlich baut, da sind wir noch nicht. Weiß nicht, ob wir da in 10, 20, 50 Jahren sind, dass das funktioniert, aber Stand heute sind wir da nicht, dass man ein Vibe-Coding-Produkt erstellt und das dann quasi ausrollen kann.
Das okay.
Geht nicht.
Das war jetzt nicht geplant, diese Frage, aber sie passt natürlich hervorragend, ne? Also einmal Richtung, was gerade passiert und auch Ausblick, aber auch zu deiner Geschichte, was du machst und auch was du eben erzählt hast, ne? Also du kommst aus dem Bereich Informatik, dann hast du eben ganz stark auch hier rausgebracht, dass ich mit Snowflake Dinge auch als Business Analyst alleine machen kann und dann vielleicht auch gar nicht mehr so tief in den Code gehen muss. So als große Stärke, als große Chance mit Snowflake. Ne? Ja. Und dann auch dieses Thema Vibe-Coding, was du gerade reinbringst. Wir haben da seit Jahren die Bewegung Richtung No-Code und Low-Code. Und jetzt wird's extrem, dass wir auf einmal mit diesem Buzzword Vibe-Coding, also im Grunde nur durch den Dialog, ganz umgangssprachlich könnte man sagen, coden können auf einmal. Mhm. Etwas, was da wirklich so am Horizont ist, so ey, coden, das brauchen wir gar nicht mehr. Ne? Und deine Antwort ist aber, eine etwas andere. Kommt das aus deiner Historie, dass du, um das einmal zu challengen auch, ne, dass du aus der Informatik kommst und im Grunde auch so eine gewisse Liebe, Leidenschaft noch für das Gebiet hast? Oder ist das wirklich geprägt von deinem Alltag, dass du sagst, nee, weil so ist die Frage schon gemeint, Programmierfähigkeiten sind entscheidend. Also, dass du die wirklich brauchst im technischen Bereich. Ist klar, es gibt viele Berufe, da brauchst du das nicht, das ist gar keine Frage. Aber so ist die Frage gemeint, dass man heute im Tech-Bereich es schon braucht. Du sagst Verständnis, also vielleicht nicht, dass man sehr viel codet, aber es wäre gut, mal selber programmiert zu haben.
Ja, und ich glaube, das, was du jetzt ja gerade anschneidest, kommt ein bisschen drauf an, was ich programmiere. Will ich jetzt nur besser verstehen, wie meine Kunden kommunizieren? Kann ich das über einen Prompt irgendwie abfragen gegen die Daten? Fair enough. Ich glaube, da sind wir mittlerweile, dass das auch jemand kann, der kein Hardcore-Coder ist. Ja? Mhm. Aber wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wollen eine Applikation bauen, wir wollen eine Software gießen, wir wollen Systeme miteinander integrieren, ne? Ich probiere diese Vibe-Coding-Produkte alle aus. Ne? Also ich habe die auch getestet und vielleicht bin ich auch zu doof, die zu benutzen. Das kann auch noch sein. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, auf dem Stand, auf dem die heute sind, sind die für komplexe Programmieraufgaben noch nicht Ende zu Ende geeignet. Da braucht es immer noch, die kann man als Werkzeug verstehen. Ne? Das heißt auch jetzt so ein Entwickler, der wirklich tief in der Technik drin arbeitet, der kann die verwenden, der kann damit vielleicht Abläufe beschleunigen. Mhm. Aber am Ende muss man sich, glaube ich, immer noch mal hinsetzen, angucken, hey, von oben nach unten, was kommt da jetzt eigentlich raus, was hat er gebaut und entspricht das auch dem, was am Ende jetzt mein Nutzer erwartet oder nicht.
Und hier mal auch deine Lehre nochmal reingebracht. Du bist an der FOM und du hast nach wie vor diesen Bezug Richtung Bildung, Weiterbildung. Mhm. Wie guckst du da drauf? Weil das ist ein Riesenthema.
Ja.
Da wird alles total umgeworfen. Ja. Also das ist also Disruption wirklich Deluxe.
Ja.
Wie guckst du da dann drauf, jetzt mit dem Kontext, also Programmierkenntnisse, KI-Kompetenzen am Ende auch, ne? So, nimm uns da mal so ein bisschen mit, weil du bist da echt nah dran auch.
Ja, genau. Also ich glaube, das Thema KI-Kompetenz ist ganz wichtig, weil auch das zu verstehen, was kann ich jetzt damit machen und wo ist halt auch die Grenze, was kann ich nicht damit machen, was darf ich auch nicht machen. Ne? Mhm. Gerade das Thema hier mit Gefahr und Regulatorik, ne? Da einfach ein gutes Verständnis zu schaffen, ist glaube ich, wichtig. Also das ist das eine Thema, was die Lehre beschäftigt, was die Hochschulen beschäftigt. Und dann natürlich die Disruption ist auch ganz klar da, wofür werden einfach diese Werkzeuge in der Hochschule eingesetzt. Ne? Weil wenn du jetzt mal überlegst, auch du wirst ja diverse Arbeiten geschrieben haben in deiner Promotion, hast Paper geschrieben, ne? Das kann man ja dann jetzt alles automatisieren, ne? Und das auch an den Hochschulen zu prüfen und sicherzustellen, wofür darf das jetzt verwendet werden? Darf die Seminararbeit mit dem Chatbot geschrieben werden oder nicht? Ne? Das sind nochmal die ganz anderen Herausforderungen, vor denen die Organisation der Lehre steht. Also das eine ist, was bringe ich den Leuten bei? Und das andere große Problem ist auch, wie organisiere ich die Lehre, dass die weiterhin fair bleibt? Ne?
Mhm. Wenn du dich wieder, ne, du musst dich entscheiden, machen wir es mal doch mal einmal noch weiter gedreht jetzt. Ja. Du müsstest dich wirklich entscheiden, in der Schule schon angefangen, sollen die Kinder programmieren lernen oder, und das ist wirklich ein Oder, ja? Ist ja immer knapp, die Ressource, ne? Zeit, also es ist ja so, ne? Also sollen die einen Informatik-Grundkurs besuchen und programmieren lernen oder sollen sie sich mit den neuesten Tools auseinandersetzen, mit allen Dingen, die da zusammenhängen? Also was darf man, was sind die Gefahren, also Richtung, ne, Tooling, KI-Kompetenzen aufbauen. Was hältst du für heute entscheidender?
Also ich würde sagen, heute tatsächlich eher das Thema KI-Kompetenz, weil das berührt mehr Leute. Mhm. Also ganz ehrlich, auch ich glaube, das ist immer noch so, programmieren will und möchte, das ist eine kleine Menge, die sich dafür begeistert, wie funktioniert IT, wie funktioniert ein Computer, wie kann ich auch was codieren in Python oder in C++. Mhm. Und das Thema KI-Kompetenz sollte aber jeden interessieren, weil egal, ob ich jetzt im Marketing, in HR oder wo auch immer arbeite, ich habe ja fast überall jetzt die KI-Tools, ob es integriert ist, ob es separate Dinge sind. Also ich glaube, das ist die wichtigere Kompetenz, einfach weil der adressierbare Raum größer ist.
Okay. Und wenn dann Interesse besteht, programmieren kann man immer noch lernen. Jetzt hätte ich mich auch hinstellen können und sagen können, naja, wobei, das lernen die Kinder wahrscheinlich sowieso privat, das ganze KI. so aus verschiedensten Interessen heraus.
Ja.
Und insofern brauchst du dann doch nicht eine Anleitung. Aber so, ne? Aber
als Nutzer, ja, ne? Aber ja. Die Frage auch, was also vielleicht, wie funktioniert es zumindest ein Stück weit, dass man einmal unter die Haube guckt und sagt, okay, warum kommt das da eigentlich raus? Ne? Also ist, glaube ich, schon entscheidend zu verstehen. Und dann auch, wie stellen wir uns als Gesellschaft jetzt auf, was sich mit KI verändert? Ne? Ich stehe diesem ganzen Thema KI-Regulatorik auch überhaupt nicht negativ gegenüber. Da gibt es ja viele, die das auch kritisieren, ne? Weil es eben langsam ist und Dinge die Geschwindigkeit nimmt. Aber sich auch mal zu überlegen, was sind Dinge, die wir als Gesellschaft nicht wollen? Zu sagen, zum Beispiel, wollen wir Social Scoring haben durch KI? Jemand, der bewertet, du bist ein sozial besserer Mensch als ich, ne? Und das auf irgendwelchen Bildern berufen, die auf der Straße aufgenommen wurden. Da finde ich zum Beispiel gut, dass wir dann auch eine Entscheidung treffen, nee, das wollen wir nicht. Mhm. Und das auch zu wissen, da eine gewisse Bildung zu haben, wir haben die gesellschaftlichen Strukturen, Regeln. Wir entscheiden uns, KI so zu nutzen und so nicht. Das, finde ich, ist schon ein total gutes und wichtiges Thema für Bildung.
Sehr schön. Dann haben wir es nochmal differenzierter uns gemeinsam jetzt angeschaut.
Ja.
Sehr schön. Jetzt Richtung Ausblick. Das Jahr ist schon fast zur Hälfte durch. Worauf freust du dich noch so in diesem Jahr?
In diesem Jahr?
Ja.
Naja, also ich freue mich jetzt erstmal, was mich alles begleiten wird die nächsten Wochen nach unserem großen Snowflake Summit, wenn wir jetzt nochmal auf Snowflake zurückschauen.
Wie viele Menschen sind da so circa?
Boah, das kann ich dir gerade tatsächlich gar nicht sagen.
Schon ein paar Tausend, ne?
Da sind schon auf jeden Fall ein paar Tausende.
Ja. Also einfach nur so ganz, ganz, ganz grob.
Ja. Also das findet in San Francisco statt, ist die weltweite große Veranstaltung. Die genaue Zahl müsste ich jetzt nochmal nochmal nachlesen.
Ja, und viele der deutschen Kollegen, Kolleginnen, Kolja und Felix und so, die sind, und Lisa, die sind wahrscheinlich auch alle da, oder?
Ja, genau. Also da fährt quasi, fahren alle möglichen Leute hin, also sowohl Kunden als auch Kollegen, die Partner eben auch. Ne? Das ist so ein großes Happening.
Ja.
Ja, und das ist halt das, wo immer viel bekannt gegeben wird. Und nächste Woche werde ich dann eingeladen zu den ganzen Kunden und darf wieder aufräumen, was die alles gehört haben, ne? Und wie dann die Realität dann doch.
Warum bist du nicht da? Einfach weil. Passt ihr nicht so rein oder so?
Wir sind 9 Leute im Team, wir haben 3 hingeschickt.
Okay.
Passt. Okay. Das war so die Überlegung. Und wir machen in Berlin, vielleicht ist das nochmal gute Werbung, da freue ich mich auch wirklich drauf. In Berlin unsere große Hausveranstaltung, die lokale in Deutschland, die findet am 1. Oktober statt. Und das wird tatsächlich der Moment, wo dann wirklich auch fast alle deutschen Kunden hinkommen. Ne? Da haben wir.
Okay, das sind auch ein paar Tausend dann.
Das sind auch ein paar Tausend. Also auch da genaue Zahlen, dass ich keinen Ärger vom Marketing kriege. Also letztes Jahr waren es über 1000, 1300.
Ja, die Größen auch nur hier so, dass man mal so versteht, worüber reden wir jetzt hier. Ne? Ist das jetzt so eine ganz kleine, exklusive Veranstaltung? Nein, aber wir reden auch nicht über 10.000. Das hätte mich jetzt auch gewundert.
Nee, genau. Das also ist auch wieder nicht, so gut über 1000 auf jeden Fall. Und dieses Jahr dann nochmal deutlich größer.
Ja, aber es ist schon, also da ist echt, da kommt einiges zusammen. Du sagst ja, die ganzen Kunden aus Deutschland kommen dahin. Viele von denen kommen.
Viele von
nach Berlin.
Kommen nach Berlin. Das ist dann auch von der Anreise halt ein bisschen einfacher. Mhm. Und viele lokale Vorträge von was wurde in Kundenprojekten umgesetzt.
Wenn man nicht Kunde ist, kann man nicht kommen.
Doch.
Ach so, okay.
Es ist offen.
Okay.
Du bist auch willkommen.
Ja? Okay, ja.
Kommt gerne vorbei. Also das ist tatsächlich, und auch wenn man sich so das Kundenfeedback anhört von den Leuten, die da sind, das ist eine super gelungene Veranstaltung immer gewesen, auch in den letzten Jahren.
Ja, ich werfe mal kurz eine Frage rein. Dann kannst du gerne nochmal weitermachen für so deinen Ausblick dieses Jahr. Wenn du auf dieses Kundenportfolio schaust, weil diese Frage liegt jetzt total nah. Ich nehme mal an, Startups sind nicht dabei. Oder?
Viele tatsächlich.
Doch. Ach, ja, interessant.
Weil, okay. Also, ich meine, gut, ist auch die Frage, ein Startup heute oder ein Startup vor 5 Jahren ist natürlich ein ganz anderer Schuh, ne?
Ja.
Aber dadurch, dass wir komplett Pay-as-you-go sind, ne, kann man quasi auch mit.
Kann man so richtig mitwachsen.
Kann man richtig mitwachsen. Und da haben wir viele auch begleitet.
Okay. Ne? Also auch heute ist es so, dass du hin und wieder mit Startup.
Genau, also wir haben tatsächlich so von der Betreuung, weil es natürlich was anderes ist, mit Siemens zusammenzuarbeiten und mit einem kleinen Startup. Ne? Mhm. Deswegen haben wir die Teams auch ein bisschen aufgeteilt. Und aber je nachdem, weil gerade jetzt im Bereich KI kommt die größte Innovation nicht immer aus den größten Firmen. Ne? Da gibt es ja durchaus auch eine Diskrepanz. Ne? Vielleicht hat ein Startup eine gute Idee, die brauchen besonders viel KI von Snowflake, dann bin ich deren Mann.
Okay. Ja, wobei, ich hätte jetzt gedacht, dass die dann nicht mit dem KI-Thema initial zu euch kommen, sondern eher aus dem Pain Richtung Daten. Dass eher der Punkt ist, warum dann auch vielleicht ein Startup bei euch landet.
Genau, und das ist aber ist tatsächlich auch beides dabei. Ne? Okay. Da ändert sich auch, also für uns ist das auch spannend, so aus Go-to-Market-Sicht. Ne?
Ja.
Also dann eher wieder bei dem Sales-Teil, nicht bei dem Tech-Teil.
Ja, ne? Ja, genau.
Wie verkaufen wir eigentlich Snowflake? Versuchen wir als erstes ein Datenmigrationsprojekt zu machen und alle Daten in die Cloud zu heben? Mhm. Oder sagen wir eher, wir haben einen coolen KI-Use-Case, der passt wunderbar zu unserem KI-Offering. Und machen dann vielleicht die Datenmigration im zweiten Schritt, weil alle schon denken, hey, Snowflake ist eine richtig coole Daten- und KI-Plattform. Mhm. Die haben das Projekt, dieses Leuchtturmprojekt mit uns gemacht und wir machen jetzt vielleicht als zweiten Teil eben die Migration. Das sehen wir eben aktuell auch.
Okay, sehr interessant. Und dann strategisch, wenn Startups natürlich wachsen, dann über das Modell entsteht ja auch mehr Umsatz. Ist also schon etwas, was interessant ist. Sehr interessant. Total. Das heißt, auch Startups könnten dann zum Beispiel in Berlin darunter sein.
Ja, gerade in Berlin, also dadurch, dass wir das Berlin Office haben, da gibt es eine echt gute Startup-Kultur und eine Connection zu Snowflake.
Okay, und dann nur noch eine letzte Anschlussfrage, auch hier Richtung Kundenportfolio. Eine Sache, die jetzt wahrscheinlich umsatzseitig nicht so spannend ist, ist all das Thema, was wir gerade angestellt haben, Bildung, Weiterbildung oder auch sozusagen das Thema Government sozusagen. Das ist etwas wahrscheinlich, was vorkommt, aber nicht jetzt so groß ist, oder? Also, dass jetzt Unis Kunden sind von Snowflake, kommt das vor?
Also, es gibt hier und da Kollaborationen mit den Hochschulen, ne? Dann über so Leute wie mich, die als Dozent irgendwo tätig sind, auch hier und da mal über Kunden, die da interagieren, das sowohl in Deutschland als auch international. Mhm. Das ist aber eher mit so einem Projektbezug, mit einem Bildungsauftrag etc. Ne?
Ja.
Die Frage dann im öffentlichen Raum, ich glaube, das ist noch ein Feld, was in Deutschland halt echt viel on-premise funktioniert. Mhm. Ne? Dadurch, dass es Snowflake nicht on-premise gibt, war das für uns lange komplett raus.
Ja.
Ne? Aber da gibt es auch Bewegungen, dass sich da mehr und mehr regt. Aber es ist auf jeden Fall eher ein kleines Pflänzchen,
was wir kriegen. Hätte ich auch so gedacht, aber der Vollständigkeit halber. Okay, das heißt, darauf freust du dich dieses Jahr. Gibt es noch etwas, worauf du, muss ja auch nicht nur dieses Jahr sein, vielleicht auch schon im nächsten Jahr, so worauf du dich jetzt einfach freust in der nächsten Zeit? Ist ja schon ein bisschen was. Also ich meine, das Ganze.
Ja, genau. Also jetzt haben wir heute das große, die Woche das große Ding in den USA. Dann machen wir mal im Oktober das hier. Das sind so die großen Happenings im Unternehmensbereich.
Ja.
Genau, und dann, ich freue mich auf meinen Sommerurlaub. Ehrlich
gesagt. Ja, das darf auch sein.
Genau, im Sommer mal eine Pause zu machen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Da freue ich mich tatsächlich.
Aber nicht in den USA.
Nicht in den USA, nee. Nee, aber auch nichts gegen die USA. Also als Reiseziel durchaus haben wir auch schon gemacht,
ja.
Aber jetzt diesen Sommer nicht.
Okay, dann gibt es einige Milestones, da müssen wir nicht mehr ins Detail gehen, das hast du ja schon ein bisschen angeschnitten, was du machst und was da kommen wird. Hast du noch eine Herzensangelegenheit zum Abschluss, etwas, was du nochmal uns erzählen willst, nochmal uns allen mitgeben möchtest, dein letztes Wort?
Ja, total. Und vielleicht deckt sich das auch so ein bisschen mit den gemeinsamen Ideen, die ihr auch habt. Und zwar, ich bin aus dem Raum Düsseldorf, habe lange in Düsseldorf selber gewohnt, jetzt mittlerweile im Umland. Und was mir einfach auffällt, wenn ich über Daten und KI sprechen will, muss ich meistens relativ lange reisen. Dann bin ich irgendwie in Berlin bei einem Event, ich bin in München. Aber so in NRW lokal ist schon echt wenig los, was das Thema angeht. Und ich war früher viel auf Meetups unterwegs, ne? Auch die Meetup-Kultur ist wirklich ein bisschen eingeschlafen aus meiner Sicht. Und wenn wir da wieder mehr machen könnten in NRW, das wäre wirklich eine Herzensangelegenheit für mich. Da würde ich auch gerne kommen, sei es als Teilnehmer, als Speaker, was auch immer wir tun können, um vielleicht in Düsseldorf, in Köln, in Münster mehr coole Veranstaltungen und Austausch zu Daten und KI zu haben.
Ja, cool. Da machen wir das zusammen. Das hört sich gut an. Ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben eine ganze Menge gelernt über dich, über Snowflake und über dieses gesamte Gebiet AI und Daten, wo wir gerade stehen, wohin da die Reise geht. Hat richtig Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Ja, Bernhard, vielen, vielen Dank für die Einladung. War schön, bei euch zu sein.
Sehr gern. Jetzt zum Abschluss noch ein kleines Dankeschön. Kommt angeflogen. Schau mal, dann kannst du deinen Pulli auch mal austauschen. Wobei Snowflake passt auch.
Das ist ganz fantastisch. Vielen Dank. Ja, wie du siehst, ich bin großer Hoodie-Fan. Ne?
Ja, siehst du. Auch nicht
das passt schon mal. Ja. Perfektes Geschenk. Vielen, vielen Dank euch.
Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.